In Deutschland ist es halt heutzutage so, du musst einfach, behindert sein ist einfach teuer, auf gut Deutsch. Und das finde ich einfach dreist.
Hallo und willkommen zur zweiten Folge von Solange ich darf. Ich bin Julian Reusch und mit diesem Podcast will ich Sichtbarkeit schaffen. Sichtbarkeit für Menschen, die kaum eine Lobby haben. Für Familien, deren Leben von einer lebensverkürzenden Diagnose geprägt ist. Für Kinder und Jugendliche, deren Geschichte viel zu selten erzählt wird. Stellvertretend dafür erzählen wir in diesem Podcast-Projekt die Geschichte von Jonathan. In der ersten Episode haben wir über den Moment gesprochen, der alles verändert hat. Die Diagnose Duchenne-Muskeldystrophie. Wir haben gehört, wie Jonathans Eltern erste Auffälligkeiten bemerkt haben, wie die Diagnose kam und was sie mit ihnen gemacht hat. Und wenn du die Folge noch nicht gehört hast, dann fang am besten da an. Heute soll es um Jonathan selbst gehen. Wer ist dieser Junge, den wir in der ersten Folge schon als Teil einer liebevollen, starken Familie kennengelernt haben? Was liebt er? Was macht ihn aus? Wie lebt er seinen Alltag? Was ist ihm wichtig und was macht ihm Spaß oder vielleicht auch Angst? Er ist ein junger Mensch mit Träumen, Humor, Interessen und eigener Stimme. Und genau diese Stimme wollen wir jetzt hören. Also lernen wir ihn kennen. Jonathan.
So, jetzt würde ich sagen, mir persönlich geht's so gut wie lange nicht mehr jetzt. Ich bin jetzt schon seit 3 Jahren in Therapie mit Therapeuten. Also ich bin halt beim Psychologen, Physiotherapie mache ich auch. Mit dem rede ich halt auch sehr viel. Bin schon bei dem seit 3 Jahren, glaube ich. Rede mit dem auch viel, rede mit meinen Freunden ganz viel. Früher auch, als ich neu in meiner neuen Schule war, da war ich sehr introvertiert, fand die anderen doof und so. Und heute habe ich aber auch ein paar gute Freunde gefunden, auf die ich mich verlassen kann. Und ja, mir geht's gut wie lange nicht mehr. Ich gehe auch viel raus, treffe mich mit Leuten einfach.
Es ist wirklich beeindruckend, mit welcher Klarheit und Offenheit Jonathan über sich selbst spricht. Über seine Gedanken, seine Gefühle, seine Krankheit. Das liegt auch daran, dass er Menschen um sich hat, denen er vertrauen kann. Seine Familie, seinen Therapeuten, sein Umfeld. Aber was macht eigentlich den Alltag von Jonathan aus? Wie sieht so ein ganz normaler Tag mit Schule, Freizeit und Routinen aus? Jonathan hat mir erzählt, wie sein Tag beginnt und wie es dann in der Schule läuft und worauf er sich besonders freut.
Also morgens schlafe ich immer so bis 6.30 Uhr, dann werde ich im Bett umgezogen von meiner Mutter. Dann werden Zähne geputzt und so. Ich esse zu Hause nie was. Ich esse immer was in der Schule. Dann kommt um 7 Uhr ungefähr mein Schultaxi. Das ist so ein Unternehmen. Wir haben mehrere Unternehmen und die fahren uns dann halt zur Schule. Und dann bin ich so um 7.50 Uhr da. Dann komme ich kurz in der Klasse an, lege mein Zeug ab und dann ist direkt Unterricht. Schule so an sich ist dann bis 13.15 Uhr. Und ab dann bin ich in der Tagesstättengruppe bei uns. Das ist von der Diakonie organisiert. Und dort sind eben nachmittags die Kinder einfach, wo die Eltern noch arbeiten zum Beispiel oder wo die Kinder gerne noch in der Schule bleiben. Ich zum Beispiel bin dort, um Hausaufgaben zu machen. Einfach so ein bisschen Hausaufgaben machen. Wobei jetzt in der Oberstufe machen wir gar nicht mehr so viele Hausaufgaben jetzt. Wir machen eigentlich sehr viel Praktisches und so. Aber ich bin dort einfach immer noch, weil ich halt früher auch war. Ich habe auch mal überlegt, da irgendwie raus, vor 3 Jahren oder so. Tue ich im Moment wieder ein bisschen so, weil ich keine Hausaufgaben habe. Und so, ja. Mein Kumpel ist halt auch in einer anderen Gruppe, mit dem chill ich dann viel. Aber auch mit den Leuten aus meiner Gruppe. Die sind alle nett. 16 Uhr bin ich zu Hause. Frühstücken tue ich immer in der Schule. Und Mittagessen gibt es auch immer warmes in der Tagesstätte. Komme ich so um 16 Uhr nach Hause. Setze mich eigentlich immer direkt an meinen PC, zock da ein bisschen, bis es Abendbrot gibt, dann weiter. Irgendwann gehe ich ins Bett und ab 23 Uhr schlafe ich dann ungefähr. Und das ist so unter der Woche mein Tagesablauf.
Als ich Jonathan zum ersten Mal treffen sollte, war ich ehrlich gesagt aufgeregt. Natürlich wusste ich, dass seine Eltern vorher mit ihm über dieses Podcast-Projekt gesprochen hatten. Dass sie ihm erklärt hatten, worum es geht und dass es ohne sein Einverständnis gar nicht zustande gekommen wäre. Aber trotzdem, ich wusste nicht, wie er auf mich reagieren würde. Da kommt plötzlich jemand Fremdes mit Mikrofon in sein Zuhause, stellt viele, zum Teil sehr persönliche Fragen und sitzt dann auch noch mit am Küchentisch. Doch die Sorge war unbegründet. Jonathan kam mir in seinem elektrischen Rollstuhl entgegen, blonder Junge, neugierig, offen, und wir hatten sofort einen guten Draht zueinander. Sein Joystick mit Totenkopf-Design ist mir direkt aufgefallen. Den hat er sich selbst ausgesucht. Und er passt auch zu ihm. Eine Mischung aus Humor, Stil und Selbstbewusstsein. Sein Rollstuhl ist natürlich auf ihn abgestimmt, mit so einem Brustgurt als Klettverschluss, der ihm hilft, den Oberkörper zu stabilisieren. Denn die Kraft, sich alleine aufzurichten, hat er nicht mehr. Und was mich besonders beeindruckt hat, ist seine Klarheit, seine tiefen Gedanken. Wir haben über vieles gesprochen, über Schule, Hobbys, Zukunftspläne und auch ein bisschen geflaxt. Zuvor, als Jonathan noch in der Schule war, hatte ich mit seinen Eltern gesprochen und sie gefragt, was Jonathan beruflich machen möchte. Und da antwortete seine Mutter Konstanze das.
Im Moment stellt er sich vor, dass er Immobilienmakler wird.
Als ich ihm dann davon erzählt habe, schaute Jonathan mich völlig entgeistert an. Das könne er gar nicht verstehen. Auf keinen Fall soll das in den Podcast, sagte er mir noch. Ja, sorry Jonathan. Aber zum Glück hast du es mir gegenüber ja nochmal richtig gestellt.
Ich fand E-Commerce spannend auf jeden Fall, so Online-Marketing und so. Wobei ich für mich finde den Job vom, also ich will auf jeden Fall was mit Computer machen, aber Computer gar nicht so im Vordergrund, sondern eher Soziales, Menschen, einfach Menschen beraten zum Beispiel. Zum Beispiel als Hilfscenter oder irgendwie Leitstelle bei der Polizei habe ich mir auch mal vorgestellt. Irgendwie einfach Leuten helfen oder vielleicht auch, jetzt was ich ganz spannend fand, irgendwie Werbung, Marketing einfach, so Marketingassistent oder sowas.
Ja, so viel zum Thema Immobilienmakler. Es ist interessant, dass er das Soziale so in den Mittelpunkt stellt. Anderen Menschen helfen, das ist ihm ein tiefes Bedürfnis. Und was er aktuell auch immer mehr für sich entdeckt, ist das Thema Selbstständigkeit. Und wie viel Selbstständigkeit ihm heute möglich ist, das zeigt ein Erlebnis, von dem er mir erzählt hat.
Ich entdecke im Moment ein bisschen das Busfahren für mich. Ich habe mich neulich mit einem Kumpel in der Stadt verabredet. Da hat er mich mit dem Bus abgeholt, zu Hause. Ich bin alleine zurück, war sehr spannend. Ich bin noch nie allein Bus gefahren. Hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Ich freue mich, dass ich so mobil bin. Ich wusste teilweise gar nicht, dass ich jetzt allein Bus fahren. Ich bin noch nie allein Bus gefahren zum Beispiel. Da merkt man einfach, man fühlt sich gut, selbstständig, man freut sich.
Für die meisten von uns ein ganz normaler Vorgang. In den Bus steigen, Ziel erreichen, wieder aussteigen. Doch für Jonathan ist das nicht ganz so einfach. Er macht sich viele Gedanken, bevor es losgeht. Klappt das mit der Rampe? Ist der Busfahrer aufmerksam genug? Und kommt er auch wieder gut raus? Und dann ist da noch etwas anderes. Etwas, das nicht mit Technik oder Barrieren zu tun hat, sondern mit Menschen. Denn sobald er da draußen unterwegs ist, merkt er natürlich, dass er auffällt. Besonders, wenn ihn andere anschauen und wie unterschiedlich diese Blicke sein können. Was das mit ihm macht, das hat er mir so beschrieben.
Klar, man sieht halt nicht aus wie, ich sehe jetzt nicht aus wie ein gesunder Mensch, sage ich jetzt mal. Da ist mein Rollstuhl ein bisschen zu auffällig, aber irgendwie trotzdem sollte jeder gerecht behandelt werden einfach. Und das habe ich auch manchmal habe ich das, was ich sehr komisch finde, wenn kleine Kinder gucken, ist ja okay, die kennen das nicht. Aber manchmal habe ich das, wenn dann irgendwelche erwachsenen Menschen mich dann so angucken als, weiß ich nicht, als wäre irgendwas Krasses los oder so. Und ich finde, bei erwachsenen Menschen sollte das nicht drin sein, sage ich mal, dass sie so gucken oder irgendwie sowas. Und lieber nicht weggucken, sondern vielleicht fragen. Und wenn die Person aber keinen Bock hat, dann das auch akzeptieren einfach. So halt, wie man mit normalen Menschen redet.
Ich habe dann noch lange mit Jonathan über Gott und die Welt gesprochen. Über seine Hobbys, seine Freunde, das Zocken, übers Kochen. Und irgendwann kamen wir wieder auf das Thema Zukunft. Da ging es auch um die Frage, ob er sich vorstellen kann, später einmal alleine zu wohnen. Und auch dazu hat er sich mit seinen 15 Jahren schon tiefgehende Gedanken gemacht. Gedanken, die man in dem Alter eigentlich gar nicht haben müsste. Aber wenn man eine Behinderung hat, stellt sich nicht nur die Frage, was man will, sondern auch, was man sich leisten kann.
Ich mache mir in der Tat über solche Themen Gedanken halt. Ich will nicht für immer bei meinen Eltern wohnen. Ich liebe meine Eltern natürlich. Ich will schon irgendwann irgendwie irgendwo anders wohnen, was nicht zu Hause ist quasi. Es gibt dann halt das Modul dann irgendwie, wo dann du Unterstützungsleute hast irgendwie. Nur in Deutschland ist das Problem einfach mit Pflegekräften. Ab irgendeinem Gehalt, den man verdient, muss man halt bis zu 2000 Euro, glaube ich, waren das, selber zahlen. Und das finde ich echt frech irgendwie. In Deutschland ist es halt heutzutage so, du musst einfach, behindert sein ist einfach teuer, auf gut Deutsch. Und das finde ich einfach dreist. vom Staat. Ich habe mich auch schon mit anderen Ländern informiert, zum Beispiel in Schweden, da haben die das nicht so anscheinend, dass man da irgendwie selber bezahlen muss, aber auch generell Krankenversicherung. Ich habe ja dieser andere Junge, der mit mir auch auf der Klassenfahrt war, von dem ich erzählt habe, der hat irgendwie seit 5 Jahren denselben Rollstuhl und der wächst natürlich auch, ne, der Junge, und der Rollstuhl halt nicht. Und die Versicherung sagt halt, nee, gibt's nicht, oder die wollen halt, die probieren alles halt so lang zu ziehen, wie es geht. Und das ist echt schade in Deutschland, aber das Problem ist auch einfach, es gibt so viele Leute, die auf Rollstühle angewiesen sind, da kommt man gar nicht hinterher irgendwie, und da sollte es mehr Unterstützung einfach geben. Und in Deutschland ist gerade sozial generell schwer und alles wird teurer und so. Natürlich, jeder Mensch denkt vielleicht an sich auch, das ist ganz normal, aber auch behinderte Menschen sollten aufgefangen werden. Jeder sollte das.
Jonathan legt hier den Finger in die Wunde. Behindert sein ist einfach teuer. Und das stimmt leider. In Deutschland gibt es zwar eine Pflegeversicherung, die viele Kosten übernimmt, aber je nachdem, wie stark der Pflegebedarf ist, bleibt oft ein hoher Eigenanteil übrig. Er hat hier diese Zahl, diese 2000 Euro als Eigenanteil genannt. Ich habe versucht, genau dazu Ansprechpartner zu finden, ob das wirklich so ist. Ob behinderte Menschen, die gut verdienen, wirklich so viel zahlen müssen, wenn sie beispielsweise eine ambulante Pflege nutzen. Ich habe wirklich verschiedenste Anlaufstellen kontaktiert, aber immer wurde ich weiter verwiesen. Also daran merkt ihr schon, wie komplex dieses System ist. Wer in ein Altenheim kommt, der muss einen Eigenanteil leisten. Dort kann es 2000 Euro und auch mehr im Monat sein, ohne Probleme, relativ schnell. Je nach Grad der Betreuung und des Pflegegrades. Aber das hier ist ja ein etwas anderer Fall. Und daher ist es kompliziert. Bei Jonathans Familie ist es so. Sie haben ein Auto angeschafft, das groß genug ist, um Jonathans elektrischen Rollstuhl zu transportieren, also mit Rampe und ausreichend Platz, wo auch er dann sicher sitzen kann. Für viele betroffene Familien ein notwendiges Hilfsmittel, aber bezuschusst wird das nicht. Kein einziger Cent. Die Anschaffung haben sie also komplett selbst gestemmt. Und ich brauche hier sicher nicht erwähnen, dass das bei weitem nicht alle Familien können. Ich habe mich während der Recherche für den Podcast auch mit dem Thema Krankenkassen und Pflegekassen beschäftigt. Denn es ist ein Bereich, der Familien wie der von Jonathan enorm betrifft und häufig auch belastet. Was ich dabei festgestellt habe, es sind nicht nur die hohen Kosten, die herausfordern. Es sind vor allem die bürokratischen Hürden. Man muss wissen, wo man einen Antrag stellt. Man muss ihn ausfüllen, und selbst wenn man alles korrekt macht, heißt es noch lange nicht, dass man Unterstützung bekommt. Familien berichten, dass Anträge abgelehnt werden, obwohl der Anspruch eigentlich darauf besteht. Und dann beginnt der nächste Kampf mit Widersprüchen, Wartezeiten, Fristen und Frust. Und stellt euch dann mal vor, dass beispielsweise eine Sprachbarriere dazukommt oder das Bildungsniveau nicht so gegeben ist wie bei der Familie von Jonathan. Ich wollte wissen, wie die Politik diese Realität einschätzt. Deshalb habe ich beim niedersächsischen Sozial- und Gesundheitsminister Dr. Andreas Philippi um ein Interview gebeten. Zunächst war es schwierig, einen Termin zu finden. Als dieser Termin dann stand, wurde er leider kurzfristig einen Tag vorher abgesagt. Ein neuer Termin kam bis zum Redaktionsschluss für diesen Podcast nicht mehr zustande. Immerhin, ich habe schriftliche Antworten auf einige meiner Fragen erhalten. Und eine davon betraf genau dieses Thema. Die Erfahrung von Familien mit Ablehnung, bürokratischer Überforderung und Hürden bei der Antragstellung.
Es macht mich betroffen, wenn Familien solche Erfahrungen machen. Es gibt bestimmte Fristen, innerhalb derer solche Entscheidungen getroffen werden müssen. Kann eine Krankenkasse die Fristen nicht einhalten, muss sie dies den Betroffenen mitteilen. Erfolgt innerhalb dieser Fristen keine begründete Mitteilung der Kasse, gilt die beantragte Leistung als genehmigt. Werden erforderliche Leistungen nach Ablauf der Frist selbst beschafft, ist die Krankenkasse zur Erstattung der hierdurch entstandenen Kosten verpflichtet. Familien, die Unterstützung bei den Antragsverfahren benötigen, können sich auch an die Landespatientenschutzbeauftragte meines Hauses oder die Stiftung Unabhängige Patientenberatung Deutschland wenden. Zudem besteht die Möglichkeit, die Entscheidung rechtsaufsichtlich prüfen zu lassen.
Zurück zu Jonathan. Er hatte vorhin einen interessanten Vergleich gemacht, dass es in anderen Ländern wie beispielsweise Schweden besser gehandhabt wird. Und ja, wenn man sich das mal genauer anschaut, merkt man schnell, er hat recht. In Schweden ist vieles anders geregelt. Menschen mit Behinderung gelten dort ganz selbstverständlich als Teil der Gesellschaft und nicht als Sonderfall. Es gibt deutlich mehr finanzielle Unterstützung, zum Beispiel für Umbauten in der Wohnung oder eben ein Auto, das für einen Rollstuhl geeignet ist. Wir haben es gehört, hier in Deutschland müssen die Familien so ein Fahrzeug komplett selbst bezahlen, ohne einen Cent Zuschuss. Auch die Bürokratie ist dort einfacher. Wer Hilfe beantragt, bekommt schnelle Antworten. Und es gibt feste Fristen, nach denen eine Leistung einfach als genehmigt gilt, wenn niemand rechtzeitig reagiert. Theoretisch gibt es das auch hier. Aber in der Praxis ist der Weg dahin oft ein Kraftakt. Und auch bei der Frage, wie kann ich später mal arbeiten, da ist Schweden deutlich weiter. Über die Hälfte der Menschen mit Behinderung sind dort erwerbstätig. In Deutschland liegt die Zahl deutlich darunter. Viele Menschen mit Behinderung arbeiten hierzulande in sogenannten Werkstätten für behinderte Menschen. Über 320.000 Menschen sind dort aktuell beschäftigt. Das ist an sich erstmal nichts Schlechtes, denn diese Werkstätten bieten sehr vielen Menschen einen geschützten Raum, in dem sie einer Tätigkeit nachgehen können, die ihre Fähigkeiten entspricht. Und Behinderung ist ein riesiges Spektrum. Nicht jeder oder jede kann oder will auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt arbeiten. Aber dann müssen wir auch über das Thema Bezahlung sprechen. In vielen Fällen verdienen Beschäftigte dort unter 2 Euro die Stunde. Im Schnitt etwa 220 Euro pro Monat. Ein Betrag, von dem niemand selbstständig leben kann. Viele sind dauerhaft auf Grundsicherung angewiesen, obwohl sie jeden Tag zur Arbeit gehen. Findet ihr das fair? Also, ich irgendwie nicht. Und Jonathan, der kann deutlich mehr, der will deutlich mehr, der hat Ziele. Und er ist ein echter Mehrwert für unsere Gesellschaft. Gerade in einer Zeit, in der wir händeringend Nachwuchs suchen, der motiviert ist, Verantwortung zu übernehmen.
Weil diese Pflegekosten sind halt... Ich will halt auch gut Geld verdienen und so und auch mein eigenes Geld, aber wenn man halt gut Geld verdient, dann wird das halt vom Staat abgenommen. Und ab irgendwann wird das dann einfach, weil Pflege ist teuer überall, aber trotzdem sollte das dann nicht davon abverlangt werden. Irgendwie, vielleicht denken auch manche Leute da draußen, ja, Behinderte, die sind doch alle, die arbeiten eh in der Werkstatt, können nicht viel Einkommen erhalten und so. Das ist egal quasi, weil die gar nicht so viel verdienen können. Aber ich jetzt als normal denkender Mensch will natürlich auch mir was aufbauen und so. Und wenn man einfach das Gefühl hat, jetzt auch zum Beispiel, ich weiß manchmal gar nicht, wofür ich jetzt überhaupt Schule durchziehe, sage ich mal. Einfach, wenn ich eh keine guten Chancen auf einen gut bezahlten, gerechten Job habe. Und das macht mich traurig.
Jonathan denkt weiter. Er denkt an später, an Arbeit, an Eigenständigkeit, aber eben auch an Gerechtigkeit. Er hat hier noch diese 2000 Euro im Kopf. Ich konnte in meinen Recherchen dazu keine validen Zahlen und Angaben finden. Auch hat mir halt niemand dazu eine klare Aussage gemacht. Aber natürlich gibt es Argumente für und wider, dass Teile des Einkommens für die eigene Pflege benutzt werden sollen. Lasst uns an dieser Stelle diese Argumente ausloten. Auf der einen Seite ist das System so gedacht, dass Menschen mit Pflegebedarf Unterstützung bekommen und dass die Pflegekasse das meiste abdeckt. Aber wenn die Leistungen nicht reichen und man selbst draufzahlen muss, fühlt sich das schnell wie eine Strafe an. Erst recht für jemanden, der nichts für seine Situation kann. Pflegebedürftigkeit ist kein Fehlverhalten. Und das aktuelle System sorgt für ein Gefühl, dass sich dann eben Arbeit nicht mehr lohne. Auf der anderen Seite gibt es Stimmen, die sagen, Pflege kostet nun mal Geld. Und wenn Menschen mit Behinderung in bestimmten Bereichen besser verdienen können, dann sollen sie auch einen Teil beisteuern. So wie alle anderen auch Abgaben haben. Aber ist das fair? Oder führt genau das dazu, dass Menschen wie Jonathan entmutigt werden? Dass sie sich fragen, ob sich all die Mühe überhaupt lohnt? Diese Fragen bleiben und sie zeigen, wie dringend es neue politische Antworten braucht, damit Menschen mit Behinderung nicht nur gefördert, sondern auch wirklich gleich behandelt werden. Machen wir einen Sprung. Jetzt ist es Zeit, über Jonathans Schule zu sprechen. Denn nachdem er eine ganz normale Grundschule besucht hatte, stand die Frage im Raum, wie geht es weiter? Da gab es die Option, auf ein, in Anführungsstrichen, normales Gymnasium zu gehen. Aber es gab da auch noch die Option Schule Borchersweg in Oldenburg. Eine Schule, die genau auf Kinder wie Jonathan ausgerichtet ist. Mit den passenden Räumen, dem passenden Personal, aber vor allem auch mit der richtigen Haltung. Und seine Mutter erinnert sich heute noch genau an den Moment, an dem sie wusste, das ist der richtige Ort.
Und bei diesem ersten Besuch sind wir ins Gebäude rein und ein Lehrer hatte uns kommen sehen und hat dann auch gleich gesagt, Mensch, kommt mal hier rein, wir machen hier gerade, weiß ich nicht, Werken oder was es war. Und Jonathan fuhr dann mit seinem Rollstuhl da rein, hat sich den Raum angeschaut, hat sich die Kinder angeschaut. Und der kam dann wieder raus, auf den Gang gerollert und guckte mich an und meinte, Mama, mich hat gar niemand gefragt, warum ich im Rollstuhl sitze. Die haben mich gefragt, wie ich heiße. So, und das war eigentlich so ein Moment, wo ich dachte, ja, das soll immer die erste Frage sein, wenn Kinder sich treffen. Ne? So. Und insofern hatte ich da schon den Eindruck, dass er da eigentlich so, wie er ist, ganz gut aufgenommen wird. Und er selber fand es dann auch gut. Und so ist er dann dort gelandet.
Es sollte sich als goldrichtige Entscheidung herausstellen. Jonathan fühlt sich an der Förderschule Borchersweg pudelwohl. Er entwickelt sich dort prächtig, schulisch, aber vor allem auch persönlich. Über die Hintergründe und Besonderheiten dieser Schule sprechen wir gleich nochmal ausführlicher. Aber erstmal soll Jonathan selbst erzählen, wie es in seiner Klasse aussieht und wie die Betreuung dort für ihn funktioniert.
Meine Klasse, wir sind 7 Leute, aber durchschnittlich sind so 6 Schüler. Also erstmal, man hat immer einen Lehrer, eine Lehrerin und dann noch einen pädagogischen Mitarbeiter, Mitarbeiterin, und die kümmern sich dann mit dem Lehrer quasi um den Unterricht. Dann gibt es aber immer noch Schulbegleitungen. Wir haben sehr viele Schulbegleitungen in der Schule. Also für Unterstützung für Schüler, für alles Mögliche, wenn man auf Klo muss, wenn man irgendwie bei Essen Hilfe braucht, beim Unterricht vielleicht auch so ein bisschen.
Wenn man Jonathan so über die Schule sprechen hört, dann merkt man sofort, dass er sich dort wohlfühlt. Besonders gern mag er Geschichte und Englisch. Da ist er auch ziemlich gut drin. Mathe hingegen, naja, lassen wir das. Inzwischen neigt sich seine schulische Laufbahn langsam dem Ende entgegen. Voraussichtlich im nächsten oder übernächsten Jahr wird er seinen Hauptschulabschluss machen. Das ist der höchste Schulabschluss, der an der Schule Borchersweg möglich ist. Und gerade kürzlich gab es nochmal ein echtes Highlight. Eine Klassenfahrt in den Centerpark Bisping. Mit allem, was dazugehört.
Da haben wir dann mehrere Häuser gehabt. 3 Stück. Eins für die Lehrer einfach, dann eins für die Kinder und eins halt für die Rollstuhlkinder mit Begleitung. Die Begleitungen haben dort dann mit halt im Rollstuhlhaus dann haben wir auch geschlafen halt, weil die Rollstuhlkinder irgendwie Hilfe brauchten. Das war ich und noch ein anderer Junge in meiner Klasse. Aber das Hauptzeug und so haben wir eigentlich im Sechserhaus gemacht von den anderen Kindern so. Und wir haben uns sehr gut verstanden auf jeden Fall. Wir waren ein paar Mal essen, irgendwie einmal Pizza essen und dann waren wir noch in so einem Wirtshaus oder so, keine Ahnung. Und war auf jeden Fall sehr schön, hat Spaß gemacht. Ich war 2-mal schwimmen im Schwimmbad. Da gab es auch eine Rutsche. Unsere Lehrer, also mein Lehrer und ein Schulbegleiter haben mich dann und den anderen Jungen meiner Klasse dann an einem anderen Tag die Rutsche hochgetragen in so einem Duschrolli-Rollstuhl. Da sind wir dann auch gerutscht und so. Und ihm hat es sehr gefallen, dem anderen Jungen, mir auch. Aber das Gute war auch einfach an dieser Gruppe, wir hatten gar keinen Streit, weil wir unsere Klasse, wir kennen uns einfach schon alle so ein bisschen, ein paar Jährchen, und da machte sich das einfach besser jetzt. War eine gute Klassenfahrt.
Vielleicht fragt ihr euch jetzt, wie das mit dem Schwimmen eigentlich funktioniert hat. Immerhin sitzt Jonathan ja im Rollstuhl. Aber auch dafür gibt es heutzutage zum Glück Lösungen. Wichtig ist vor allem, dass es Menschen gibt, die sich trauen, solche Angebote auch wahrzunehmen. In diesem Fall war es Jonathans Klassenlehrer, der gesagt hat, klar, das machen wir.
Also erstmal haben wir mich einfach vor der Umkleide in einen Duschrollstuhl gesetzt, in einen Schwimmbadrollstuhl, den hatten die da. Haben mich dann eben mein Lehrer und diese andere Schulbegleiter angepackt und rübergesetzt. Das machen die dann so, ist für mich ganz okay und für den anderen Jungen meiner Klasse eben auch. Dann halt umziehen, ich hatte dann schon Badehose an. Und dann gab es da so eine Rampe, dass man direkt ins Wasser fahren konnte. Ich brauchte nicht zum Schwimmen. Ich kann noch sehr gut schwimmen irgendwie für meine Verhältnisse. Und der Junge in meiner Klasse, das war ganz lustig, er dachte, er kann gar nicht schwimmen, aber dann hat er sich meine Taktik ein bisschen angeguckt und dann konnte er auch so ein bisschen alleine rumpaddeln. Und also schwimmen würde ich jetzt nicht sagen, das aber über Wasser bleiben, ohne zu ertrinken einfach. Also er hat sich das eigentlich nur aus der Ferne angeguckt, glaube ich, und hat einfach umgesetzt. Keine Ahnung, wie das passiert. Hat mich gefreut, dass ihm das auch gut ging und er war noch rutschen und fand er auch cool.
Ich finde, das sagt viel über Jonathan aus. Er macht einfach und zeigt damit nicht nur, was alles möglich ist, sondern wird ganz nebenbei auch noch zum Vorbild. Für andere Kinder, für seine Mitschüler und für uns alle eigentlich. Und es zeigt eben auch, manchmal braucht es gar nicht viel, nur ein bisschen Mut. Von Lehrkräften, von Eltern, von Mitschülern. Und Menschen wie Jonathan, die vorangehen. Die Schule ist für ihn nicht irgendwie ein Ort zum Lernen. Für ihn ist es ein zweites Zuhause, so abgedroschen das klingt. Ein Ort, an dem er sich sicher fühlt. Wo er so gesehen und begleitet wird, wie er ist. Mit allem, was ihn ausmacht. Ich möchte mehr darüber wissen. Denn diese Geborgenheit ist keine Selbstverständlichkeit, sondern das Ergebnis von Haltung, Struktur und Menschen, die genau das ermöglichen. Einer von ihnen ist Stefan Völkel. Er ist seit 18 Jahren Schulleiter der Förderschule Borchersweg in Oldenburg. Und er kennt das System, die Herausforderungen und vor allem die Bedürfnisse seiner Schüler ganz genau. Was die Schule ausmacht und warum genau solche Orte für Kinder wie Jonathan so besonders wichtig sind, das erklärt er jetzt selbst.
Die Schule ist auch nicht besonders groß, tagesaktuell 200 Schülerinnen und Schüler. Aber so die Schülerschaft ist allein was ganz Besonderes an unserer Schule. So in der, wir sind eine Schule für körperlich-motorische Entwicklung, früher Schule für Körperbehinderte, den Namen haben wir abgelegt. Und uns besuchen Jungs und Mädels oder Heranwachsende auch durchaus, die auf irgendeine Weise eine körperliche Beeinträchtigung haben, eine motorische Beeinträchtigung oder im Bereich der Wahrnehmung eine massive Einschränkung.
Im Gespräch mit Stefan Völkel wird mir klar, diese Schule ist auf Vielfalt eingestellt, im besten Sinne. Denn kein Kind ist wie das andere und genau das macht die Arbeit dort so herausfordernd, aber eben auch so besonders. Denn wer denkt, dass alle Schüler an einer Förderschule ähnliche Voraussetzungen mitbringen, der irrt. Die Unterschiede sind oft riesig, sowohl was die geistige, aber auch die körperliche Entwicklung angeht. Wie groß diese Spannbreite tatsächlich ist und wie die Schule damit umgeht, das beschreibt Stefan Völke jetzt nochmal ganz konkret.
Ja, das ist eine Herausforderung und auch eine Chance nicht, aber etwas, was die Schule und den Beruf an der Schule Borchersweg oder an ähnlichen Förderschulen so interessant macht, finde ich. Die Klassen sind nicht homogen. Sie sind auch in der Grundschule nicht homogen und auch nicht im Gymnasium. Wenn wir starten in Klasse 1 bis 4, sitzen da alle drin. Egal welche kognitiven Leistungsfähigen, also vom Schüler der Grundschule, Grundschulpotenzial hat, bis hin zur Schülerinnen, Schüler aus dem Bereich geistige Entwicklung. Der eine kann relativ schnell Buchstaben erkennen, für den ist das perspektivisch betrachtet vielleicht überhaupt gar kein Ziel. Also das klassische Lesen lernen. So, die habe ich aber in einer Klasse. Zu Klasse 5 versuchen wir das so ein bisschen zu sortieren. Also Schwerpunkt, er kann so Richtung Hauptschule gehen, Schwerpunkt Lernen, Schwerpunkt geistige Entwicklung und zu Klasse 8, 9 sortieren wir nochmal so ein bisschen. Also da versuchen wir zumindest auf formalen Ebene eine Sortierung. Auch da ist das Spektrum groß. Aber das ist jetzt erstmal nur die kognitive Ebene. So, und von der, auf der körperlichen Ebene sind es halt auch breit gefächert von Schülerinnen und Schülern, die viele Operationen haben, die starken Schmerzen ausgesetzt sind, bis zu welchen die in Anführungsstrichen nur eine Wahrnehmungsthematik haben, wo rechts, links echt eine Herausforderung ist, den Stift zu halten, also feinmotorische Komponenten. Und dazwischen bewegt sich's. Also Schüler, die psychisch belastet sind, also vielleicht eine Unfallerfahrung haben, Schüler, die wissen um die Lebensverkürzung ihrer Diagnose, welche die das halt nicht haben.
Die Schule Borchersweg verfolgt ein besonderes Konzept. Sie ist eine der letzten Halbtagsschulen mit Förderschwerpunkt in der Region. Und trotzdem bleiben rund 80% der Schülerinnen und Schüler auch am Nachmittag dort. Der Grund? Eine enge Kooperation mit der Diakonie Oldenburg. Am Nachmittag übernimmt die Diakonie mit Therapeuten, Schulbegleitung, Reha-Maßnahmen und viel mehr. Das schafft ein ganzheitliches Umfeld, das weit über klassischen Unterricht hinausgeht und den Kindern genau die Unterstützung bietet, die sie brauchen. Und wenn man mit Stefan Völkel spricht, dann spürt man auch sofort, da ist jemand, der diese Kinder nicht nur unterrichtet, sondern der sie wirklich sieht. Mit all ihren Herausforderungen, mit all ihrer Stärke. Und genau darüber sprechen wir jetzt. Über seine Bewunderung und seinen tiefen Respekt vor den Schülerinnen und Schülern.
Manchmal spooky. Ja, also wir haben auch durchaus mit Verhaltensorganitäten zu tun. Spooky würde ich erstmal sagen, wenn wir so Schüler haben aus dem Bereich Autismus-Spektrum-Störung oder sowas. Alter, würden die Schüler sagen, da schlackere ich manchmal mit den Ohren. Also wo man denkt, hat er denn überhaupt irgendein kognitives Niveau? Und dann fängt er an, die Sachen da zu lesen. Ja, oder Inselbegabung, das kennt man ja so. Also ich habe erlebt, dass ganze Kursbücher bekannt waren und man sagte, sagen wir mal, Jörn heißt er, ich würde gerne von Hamburg nach München fahren. Welche Züge habe ich da? Ja, so und so und so und so und so und da musst du umsteigen. Kriegt aber das Brot nicht geschmiert. So, das meinte ich jetzt mit Spooky. Naja, wir kennen die und ich bewundere auch die Schülerinnen und Schüler. Wir haben vorhin von Operationen gesprochen, Versteifung der Wirbelsäule, irgendwelche Sehnen werden gekürzt. Das ist ja nicht, also wenn ich das vor mir hätte, da hätte ich aber echt Muffensausen. Und das sind dann schon Schmerzen im Anschluss und Reha-Maßnahmen und die müssen zur Physiotherapie, entweder im schulischen Kontext oder es ist mit Schmerzen und Herausforderungen verbunden. Und da bewundere ich die Schülerinnen und Schüler, was sie so an Lebensfreude haben. Das hört sich an wie in so einem Groschenroman, aber wie sie dann strahlen und lachen und auch Sachen zurückgeben. Also ich habe ein hoch engagiertes Kollegium und dann ein Feedback zu bekommen, was man natürlich auch lesen können muss, ist schon toll. Und die Entwicklung zu sehen, das verbinde ich mit unserer Schülerschaft, ja.
Um den sehr unterschiedlichen Bedürfnissen der Schülerinnen und Schüler gerecht zu werden, sind die Klassen an der Schule Borchersweg klein. Meistens irgendwo zwischen 5 und 10 Kindern. Es gibt dann ganz normale Fächer wie Deutsch, Mathe, Englisch. Aber eben auch besondere Fächer, wo es beispielsweise um Bewegungsfähigkeiten geht. Natürlich sind die Voraussetzungen, wie gut und wie schnell gelernt werden kann, bei jedem Kind sehr verschieden. Am Ende steht dann für die meisten Schülerinnen und Schüler der Hauptschulabschluss. Auch bei Jonathan wird das so sein. Und klar ist, er hat geistig auf jeden Fall noch mehr auf dem Kasten. Im Laufe der Schulzeit geht es aber eben nicht nur um Noten und Abschlüsse. Es geht auch darum, wie man diese Zeit gestaltet, wie man aufeinander eingeht. Und natürlich auch um das Leben danach. Was kommt nach der Schule? Welche beruflichen Perspektiven gibt es? Welche Wege können eingeschlagen werden? Dafür gibt es schon in der Schulzeit Praktika, Schnuppertage, all sowas eben. Doch es gibt eben auch ganz reale Sorgen und Grenzen in diesem Prozess.
Also der Arbeitsmarkt wartet nicht auf unsere Schülerschaft, das ist mal ganz klar. Also viele Schülerinnen und Schüler verlassen dann die Einrichtung Richtung Werkstätten für behinderte Menschen. Das sind ja regional verschiedene Anbieter hier. Die Berufsbildungswerke, das sind Einrichtungen, die sitzen so in Bremen, Lingen. Das sind Schüler, die dann so auf dem Richtung Schwerpunkt Lernen, Hauptschulabschluss gehen, auch eine klassische Körperbehinderung in vielen Fällen haben, die dort unter auch schützenden Rahmenbedingungen einen Ausbildungsberuf erlernen, also erstmal eine Berufsorientierung dann erlernen, bis hin zunehmend auch BBSen, also wo Schüler in die Berufseinstiegsklassen halten, die glaube ich gehen und dort auf was auch immer vorbereitet werden. Wobei auch bei uns in der sogenannten Oberstufe, das hat mit gymnasialer Oberstufe nichts zu tun, wir schon sehr gucken, was kannst du denn, was willst du denn und was kannst du auch definitiv nicht. Es können nicht alle Game-Entwickler werden und nicht alle Mädels oder alle Schülerinnen Model. Schmerzhafter Prozess für alle Beteiligten, für die Kinder und Jugendlichen und Heranwachsenden und auch oft für die Elternhäuser.
Natürlich gibt es auch bei Jonathan Momente, in denen es einfach schwer ist. Er hat mir erzählt, dass es auch Tage gibt, an denen er denkt, ist doch alles scheiße jetzt. Aber Jonathan ist nicht allein. Er hat ein gutes Umfeld, enge Freunde, Menschen, mit denen er lachen kann, mit denen man auch mal Witze machen darf. Er beschreibt es so.
Wenn da irgendwie jemand Witze drüber macht oder so, finde ich es gar nicht so schlimm irgendwie. Wenn es nicht böse gemeint ist, ist ja alles gut. Wenn man es unter Freunden macht oder so, das passiert öfter, als man denkt vielleicht. Aber das ist nicht böse.
Ganz ehrlich, Jonathan hat mich schwer beeindruckt. Wenn ich ihn sehe und im Vergleich an mein eigenes 15-jähriges Ich denke, oh Mann ey, ich war definitiv noch nicht so weit wie er. Ich habe da auch gezockt, ich habe Handball gespielt, aber um viel mehr habe ich mir wirklich keine Gedanken gemacht. Natürlich lernen wir ihn auch in den nächsten Folgen noch weiter kennen. Doch es gibt auch noch eine andere Ebene in der Familie. Wie ist das veränderte Elternsein eigentlich? Darum wird es in Folge 3 von Solange ich darf gehen.
Die Warum-Frage steht immer mal wieder im Raum. Bei jedem mit Sicherheit, dem irgendwas widerfährt, was den anderen vermeintlich auch nicht widerfährt.
Solange ich darf, Folge 3 erscheint nächste Woche Freitag. Wenn ihr keine Episode dieses Podcasts verpassen wollt, dann aktiviert die Glocke bzw. folgt diesem Podcast. Solange ich darf ist eine Podcast-Produktion von NWZ Online. Buch und Produktion, ich, Julian Reusch. Redaktionelle Mitarbeit, Bianca von Husen.